Ja, danke schön. Mein Name ist Marco Sabatello. Danke für die Gelegenheit, auch dieses Jahr wieder einen Vortrag zu halten. Ich habe letztes Jahr schon einen ähnlichen Talk zu einem ähnlichen Thema gemacht. Wer kennt denn das? Also der Titel ist Decentralized Identifiers, DIDs. Wer hat das schon mal gehört? Self-Sovereign Identity ist sein Begriff vielleicht. Und wer kennt eigentlich dieses Cartoon, diese Illustration, wo der Hund vor dem Computer sitzt und da steht on the Internet, nobody knows, you're a dog. Das ist eine ganz bekannte Zeichnung, die sogar eine eigene Wikipedia-Seite hat und die eigentlich in fast jedem Vortrag irgendwie vorkommt, der was mit digitaler Identität zu tun hat. Also um das geht's, digitale Identität, das hängt ja mit Privatsphäre zusammen, also Identität, die Frage, wer bin ich und was gebe ich von mir preis und wer weiß was von mir, wenn ich online gehe. Das ist eigentlich das Thema Identity und hängt natürlich mit Privatsphäre zusammen. Wenn meine Privatsphäre verletzt wird, hängt das damit zusammen, dass einfach der falsche Teil meiner Identität den falschen zugänglich gemacht wird. Also so viel mal als Einleitung zu der Verhältnis Identität und Privatsphäre. Also viele Leute kennen diese Zeichnung. Was die meisten nicht wissen ist, das ist ja, kommt ja aus einer Zeitschrift New Yorker von 1993 war das. Und was viele Leute nicht wissen ist, das ist die Zeichnung aus dieser Zeitschrift New Yorker, die in der Geschichte dieser Zeitschrift am öftersten reproduziert wurde. Also das kommt wirklich in fast jedem Vortrag irgendwie vor, der mit Identität zu tun hat, weil das eben die Grundproblematik ein bisschen auf den Punkt bringt. Ich mache öfter solche Talks, solche Vorträge, meistens sehr technisch und ich komme dann auch noch ein bisschen zur Technologie, aber ich möchte vorher auch noch ein bisschen mit einer persönlicheren Geschichte vielleicht anfangen. Und zwar, dass dieses Thema Identität, Leute, die an Techniker oder Unternehmer, die mit Internettechnologien gearbeitet haben, die haben sich immer schon gefragt eigentlich, dass da was fehlt in der grundlegenden Architektur des Internets. Also das Internet hat keine eingebaute Technologie oder keine eingebaute Schicht, technische Architektur für Identität, für persönliche Identität. Es gibt zwar Technologien für Identität von Maschinen und Netzwerkinfrastruktur, also es gibt IP-Adressen und Domainnamen und so weiter, aber es gibt irgendwie kein eingebautes Feature oder kein eingebautes Protokoll jetzt für persönliche Identität. Und da haben sich dann immer wieder Leute gefragt, wie kann denn sowas ausschauen? Und dann im Jahr 2005 ist eine Gruppe an Menschen, die darüber nachgedacht haben, die sind zusammengekommen, haben sich gedacht, da fehlt eigentlich etwas, wenn ich online gehe, dass das Internet weiß entweder zu viel oder zu wenig von mir. Also man spricht von der Anonymität im Internet, das stimmt irgendwie, aber man spricht gleichzeitig auch von Überwachung im Internet und das weiß zu viel von mir, das stimmt auch irgendwie. Also da hat sich niemand so genau überlegt, was das Internet eigentlich von mir wissen soll, wer ich da eigentlich bin, wenn ich hineingehe. Das heißt, 2005 ist so eine Gruppe von ein paar Leuten zusammengekommen, die gesagt haben, naja, das müssen wir jetzt irgendwie lösen, das müssen wir jetzt irgendwie ins Internet noch einbauen, das kann nicht sein, dass Identität nur irgendwie mit Username und Passwort oder so funktioniert, sondern da muss es irgendwie eine bessere Lösung geben. Und diese Leute gesagt, na gut, machen wir eine Konferenz, setzen wir uns zusammen, überlegen wir uns das und machen wir einen Internet Identity Workshop. Und die sind zusammengekommen, ein paar Tage haben sich überlegt, was für Protokolle, was für Technologien muss man da einbauen, um Identität im Internet richtig zu machen. Und nach den paar Tagen haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir da eigentlich eine gute Lösung gefunden, jetzt wissen wir da, was wir da einbauen müssen, dass Identität auch im Internet gut funktioniert. Und in den Wochen danach haben sie weiter daran gearbeitet und dann haben sie sich gedacht, ja, da haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden, aber irgendwie ein paar Detailfragen fehlen da noch, irgendwie so einzelne Themen müssen wir uns noch genauer überlegen und so, und haben dann gesagt, na gut, machen wir halt noch einen zweiten Workshop und da lösen wir das dann, die restlichen Themen, die da noch übergeblieben sind, und dann haben wir das gelöst. Ich bin gestern um 22.30 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat gelandet, bin zurückgekommen aus Kalifornien vom 27. Internet Identity Workshop. Das heißt, die haben in den letzten fast 15 Jahren alle 6 Monate so einen Workshop veranstaltet, um dieses Thema irgendwie zu lösen, und das ist, es ist noch immer nicht gelöst. Aber es sind im Laufe der Zeit viele Technologien entstanden, viele Ideen entstanden, wie man eben dieses Thema der digitalen Identität, wie man das im Internet behandeln soll. Und da sind dann so Dinge entstanden wie OpenID, werden einige kennen, OAuth, SAML, Security Assertion Markup Language, Infocards, Verifiable Claims, XDI und noch andere. Das ist übrigens das Logo von diesem Workshop, also eine modernisierte Form, eine Anspielung auf diese ursprüngliche Illustration im New Yorker, der Hund, der vor dem Computer sitzt und hier schon dazugelernt hat, also hier schon weiß, dass er ein bisschen sich verstecken kann. Und da sind viele Technologien entstanden auf diesem Workshop, und es ist auch immer irgendjemand dabei bei dem Workshop, der sagt, na gut, jetzt überlegen wir uns da Technologien, aber bevor wir das machen, reden wir doch erst einmal darüber, was ist Identität eigentlich überhaupt? Also obwohl es ein technischer Workshop ist, jetzt seit fast 15 Jahren, kommt immer irgendjemand, nein, wir haben uns noch gar nicht richtig überlegt, was eigentlich Identität ist. Und das allein ist schon wahnsinnig schwierig. Also das ist irgendwie zu verstehen, irgendwie zu definieren, wer will, wie soll das überhaupt, was soll überhaupt das grundlegende Konzept sein meines digitalen Selbst, wenn ich online gehe, und das muss ich zuerst lösen, bevor ich mir dann überlege, wer weiß was von mir und was gebe ich von mir preis. Und da gibt es die verschiedensten Definitionen. Ich glaube, im Oxford Dictionary, da steht, dass Identität ist die Summe der Eigenschaften, die mich von anderen unterscheiden. Dann gibt's viele andere Ansätze. Also für manche ist Identität irgendwie mein Name. Für manche ist Identität eine Art Nummer, vielleicht eine Sozialversicherungsnummer. Für manche hat Identität etwas mit Biometrie zu tun, also irgendwie meine Fingerprints oder meine Iris. Für manche ist Identität eine Liste an Attributen, also dass ich sage, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und so weiter, das ist meine Identität. Für manche ist Identität, wenn man davon spricht, ist dann die staatliche Identität gemeint, also Bürgerkarte und EID und so weiter. Und für manche, manchmal wird Identität, und das ist eigentlich in letzter Zeit ein relativ populäre Perspektive, dass man sagt, Identität, das, was ich bin, hängt eigentlich immer davon ab, was andere, was hängt immer von einer Beziehung mit anderen zusammen. Das heißt, wenn ich mit jemandem zu tun habe und dann habe ich mit jemand anderem zu tun, dann präsentiere ich mich auf eine andere Art und Weise, und dann wird dann viel philosophiert und diskutiert. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren gibt es das Konzept, dass sich da herauskristallisiert, der Self-Sovereign Identity. Das bedeutet eben, dass ich als Individuum radikal die Kontrolle darüber haben soll, wer was über mich weiß, also digitale Identität, die mir nicht zugewiesen wird von irgendwem, so wie das ja jetzt immer ist. Digitale Identität, mein Facebook-Account, mein Skype-Username, mein Amazon-Profil und so weiter, das wird mir immer von irgendwem gegeben. Und dann redet man immer vom René Descartes, der Philosoph, der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Er hat ja nicht gesagt, ich registriere mich bei Facebook, also bin ich, sondern er hat gesagt, ich denke, also bin ich. Also dieses Konzept Identität geht von mir selbst aus, wird nicht von anderen bestimmt. Und darauf eben aufbauen, diese Idee der eigenen Souveränität, souveräne digitale Identität. Da kann man dann auch wieder darüber reden, weil es irgendwie ein sehr westlicher Ansatz ist, wenn man sagt, ich stehe im Mittelpunkt. Wenn man sich dagegen zum Beispiel anschaut, Ubuntu, ja, diese kenianische, afrikanische Philosophie, was Ubuntu ist ein Betriebssystem, aber übersetzt, was bedeutet das? Das bedeutet, ich bin der ich bin, auf Basis von dem, von das, was wir alle sind. Ja, also da steckt dahinter, dass es eine individuelle Identität nicht gibt, wenn man nicht zuerst eine gemeinschaftliche kollektive Identität hat. Also um das geht es bei diesem Workshop eigentlich seit 15 Jahren, sich die Philosophie zu überlegen und dann darauf aufbauend, was man für Technologien bauen kann, um eben Identität in das Internet einzubauen. Und jetzt zum eigentlichen Thema des Talks. Wie gesagt, in den letzten 2-3 Jahren kommt man eben sehr stark mit diesem Thema Self-Sovereign Identity, das ist jetzt irgendwie das Leitmotiv in letzter Zeit, um das sich alles dreht. Und innerhalb dieser, jetzt der technische Ansatz, der irgendwie daraus resultiert, der in letzter Zeit wirklich sehr viel auch Unterstützung und Aufmerksamkeit erregt, das sind die DIDs, Decentralized Identifiers, bedeutet, um Self-Sovereign Identity zu machen, um Identität in der digitalen Welt so umzusetzen, dass ich im Mittelpunkt stehe und dass nur ich selbst sie kontrollieren kann, überlegt man sich, wie werde ich identifiziert? Also woraus besteht der Akt, der mich aus der realen Welt in die digitale Welt hineinbringt? Was ist dieser Schritt, der eine digitale Identität überhaupt mal erstellt oder möglich macht? Und wie gesagt, traditionellerweise ist das halt, ich registriere mich bei Facebook oder ich kaufe einen Domainnamen oder ich bekomme eine E-Mail-Adresse. Übrigens, einen Domainnamen kann man nicht wirklich kaufen, den kann man nur mieten eigentlich und dann kann er mir auch wieder weggenommen werden. Aber eben dieser Schritt, wie komme ich zu einer digitalen Identität, versucht man mit DIDs, Decentralized Identifiers, die Basis dazu zu schaffen, weil diese Identifier, also Kennzahlen, Nummern, Adressen, Domainnamen, also das, womit man irgendetwas referenzieren kann, das ist die Basis für alles andere, für alle Art von Kommunikation, also um Beziehungen aufzubauen, um Transaktionen durchzuführen, um Verbindungen herzustellen, um Nachrichten auszutauschen, Daten irgendwie auszutauschen, muss ich immer das Gegenüber irgendwie referenzieren. Ich brauche immer irgendeine Art von Identifier, Kennzahl oder Name. Und wie gesagt, historisch werden die halt immer mir zugewiesen von irgendwem. Und jetzt versucht man mit diesen DIDs, Decentralized Identifiers, versucht man zum ersten Mal, und jetzt wird es technisch, versucht man zum ersten Mal eben so einen Identifier möglich zu machen, den ich alleine ohne Mittelsmann und ohne zentrale Stelle, den ich mir selber erzeugen kann. Das heißt, der wird mir nicht zugewiesen von irgendeinem Institut oder von irgendeiner staatlichen Stelle oder von einem großen Silicon Valley Konzern, sondern diese DIDs, die kann ich mir selber erstellen. Und das wird gerade standardisiert im World Wide Web Consortium, also dieses Standardisierungsgremium, wo alle wichtigen Webstandards normiert werden. Da war auch jetzt diese Woche, war auch in Frankreich, war diese TPAC, Technical Plenary Advisory Committee, also das wichtigste Gremium von diesem Standardisierungsunternehmen, sind zusammengekommen und beschlossen, das wird jetzt standardisiert. Und so schaut das aus. Also das ist ein Beispiel für eine DID, Decentralized Identifier. Die Art und Weise, wie die erstellt werden, basiert eben, wie gesagt, durch mich selber, und zwar im Prinzip durch die Erstellung eines Schlüsselpaares. Ja, also indem ich ein Schlüsselpaar, Public-Private Key, erzeuge. Und dieser Identifier, der ist dann davon abgeleitet. Also das ist im Prinzip in dem Fall eigentlich die Hälfte vom Hash von meinem Public Key, aber abgeleitet eben von einem Public Key, den ich selber erzeuge. Und registriert wird das Ganze in einem dezentralen System. Der Standard, die Spezifikation lässt das offen, was das genau ist, aber es wird dieser Identifier, der ist nicht nur bei mir lokal auf meinem Gerät oder in meiner App, sondern der wird wo registriert in einem dezentralen System. Das ist meistens dann eine Blockchain, ja. Also, oder eine andere Art von verteilter Datenbank, zum Beispiel auch sowas wie IPFS oder andere dezentrale Systeme. Aber das Kernelement ist, ich erstelle den selber und registriere den dann in so einem dezentralen System. Und dann könnte ich euch diese DID geben, meine DID, und dann darauf aufbauend können Anwendungen entwickelt werden, Protokolle entwickelt werden, sodass wir auch dezentral in Kontakt stehen können, Daten austauschen können, Nachrichten austauschen können und ganz vieles andere. Also das alleine, diese DID für sich alleine macht eigentlich nicht viel, aber es ist ein neuer Baustein eigentlich für höher liegende Protokolle, Datenformate und eben mit der Ambition, so diesen Missing Identity Layer zu bauen. Gibt es da mal Fragen oder sonst erkläre ich die Technik noch ein bisschen weiter, wie das funktioniert. Also, wenn man sich das genauer anschaut, besteht diese DID aus drei Teilen. Das erste ist das URI, Uniform Resource Identifier Schema, also diese DIDs sind gültige URIs, genauso wie man HTTP-Adressen hat, FTP-Adressen hat, Mail-to-Adressen hat, also hat man hier halt DID-Doppelpunkt statt HTTP-Doppelpunkt oder FTP-Doppelpunkt, das heißt, das ist kompatibel mit URIs. Und dann als nächstes hat man eine DID-Method, also das ist die genaue Art und Weise, wie diese DID erstellt wird und verwendet wird. Das heißt, eine DID kann zum Beispiel registriert werden auf der Bitcoin-Blockchain oder auf der Ethereum-Blockchain oder auf im IPFS-Netzwerk oder in diesem Fall, da steht SOV, diese DID wird registriert in Sovereign. Weiß nicht, wer das kennt, das ist eine Blockchain, die speziell für das gemacht wurde, also die speziell für diese DIDs gemacht wurde. Da gibt es inzwischen eine ganze Liste an verschiedenen DIDs in den verschiedensten Blockchains und sonstigen Technologien. Und da gibt es halt diese Prefix, wo definiert wird, wie genau diese DID funktioniert. Und dann nachher kommt eben dieser Identifier, das ist dann der Public Key oder das kann auch dann unterschiedlich sein, je nachdem, was das für eine Art von DID ist. Aber das ist die grundlegende Idee, also ein Identifier, den ich mir selber erzeugen kann, als Alternative zu Domainnamen oder Usernamen, die mir eben nicht wirklich selber gehören, die mir jederzeit wieder weggenommen werden können. Also ist eigentlich ein bisschen auch so wie eine Bitcoin-Adresse. Ja. Bitcoin-Adressen, die kann ich mir ja auch selber erzeugen. Zur Funktionalität noch ein bisschen, eine DID, wenn ich die habe, dann kann ich die auflösen. Das bedeutet, die DID zeigt auf ein bestimmtes Set an technischen Informationen. Wir nennen das ein DID-Dokument. Das ist öffentlich, das kann jeder anschauen, diese Auflösung kann jeder machen. Wenn ich euch meine DID gebe, das ist die fundamentale Funktionalität. Ihr könnt dann von meiner DID dieses DID-Dokument abrufen, indem man eben in die Blockchain oder in IPFS oder in sonst einem dezentralen System hineinschaut, da findet man das. Das heißt, dieser Schritt ist ein bisschen so ähnlich wie bei DNS. Wenn ich einen Domainnamen habe, kann ich den auflösen, die dazugehörige IP-Adresse finden. Hier kann ich, wenn ich diese DID habe, kann ich das dazugehörige DID-Dokument finden. Und das ist so ein bestimmtes Datenformat, das wird eben gerade standardisiert, ist ein JSON-LD-Format, genau gesagt. Und da sind im Prinzip zwei wichtige Informationen drin. Also da können die verschiedensten Dinge gespeichert werden, aber es sind im Prinzip zwei wichtige Informationen drin. Metadaten nämlich, die ich brauche, um mit dieser DID irgendwie in Kontakt zu treten und mich austauschen zu können. Und zwar eben hauptsächlich zwei Dinge sind da wichtig. Erstens ein Public Key. Also was ist der öffentliche Schlüssel, von dem die DID gehört? Kann ich verwenden als Basis, um verschlüsselten Datenaustausch zu initiieren? Kann ich verwenden, um Signaturen zu validieren? Also alles das, was ich klassischerweise mit einer PKI machen kann, mit einer Public Key Infrastructure, signieren, verschlüsseln, das kann ich machen, weil eben jede DID, da kann ich den dazugehörigen öffentlichen Schlüssel finden. Das heißt, die Idee ist auch so ein bisschen zum Beispiel klassische Key-Server abzulösen, weil wenn man PGP verwendet, dann verwendet man immer irgendeinen Key-Server und in dem Key-Server sind die Schlüssel registriert, die zu einer E-Mail-Adresse gehören, aber diese Key-Server, die sind ja wieder zentrale Dienste, ja, die betreibt ja wieder irgendwer. Das heißt, da gibt es auch wieder eine Schwachstelle vielleicht. Das heißt, hier die Idee ist auch ein bisschen, wenn ich euch eine DID gebe, dann könnt ihr ja verlässlich ohne Mittelsmann meinen Public Key finden. Und das zweite wichtige Stück Information, das da drin ist, sind Service Endpoints. Das bedeutet, das ist eine Liste an Diensten, mit denen ihr dann mit mir kommunizieren könnt. Das können die verschiedensten Dinge sein. Das heißt, da steht auch drin Type, was ist das für eine Art von Dienst? Und dann steht Endpoint, das ist dann eine Adresse, wo dieser Dienst läuft, der zu der DID gehört. Könnte zum Beispiel sein ein XMPP-Server. Ja, ich könnte euch meine DID geben, diesen Identifier. Ich habe eigentlich auch ein T-Shirt, wo meine DID draufsteht, aber das habe ich heute nicht an. Aber ausgehend von dieser DID könntet ihr dann zum Beispiel herausfinden, was ist mein XMPP-Server, über den ihr mich kontaktieren könnt mit Instant Messaging. Oder es könnte als Dienst hier gelistet sein ein Diaspora-Endpoint oder ein Mastodon-Endpoint für dezentrale Nachrichten, dezentrale Status-Updates. Dann könnt ihr meinen Mastodon-Server finden und dadurch mit mir in Kontakt treten. Und eine ganz wichtige Eigenschaft von diesen DIDs noch, also wie gesagt, die eine Eigenschaft ist, ich kann sie selber erzeugen, ohne Mittelsmann. Wenn ich eine DID einmal habe, kann mir die nie wieder jemand wegnehmen, solange ich eben den Schlüssel dazu habe. Und die zweite wichtige Eigenschaft, ist eben das mit dem DID-Document, dass ich die DID auflösen kann und diese Daten finden kann. Und die dritte wichtige Eigenschaft ist, ich kann dieses Dokument auch verändern. Also DIDs haben alle DIDs, und zwar egal welcher Art, egal ob das jetzt Sovereign, Bitcoin, UPort, Ethereum oder sonstige DIDs sind, alle DIDs unterstützen vier verschiedene Funktionen. Also DID erstellen, DID auflösen, um diese Information zu finden, aber auch abzudaten. Das heißt, ich kann diese Einträge, die hier sind, auch verändern. Ich kann meinen Schlüssel ändern, ich kann meinen Public Key verändern, ich kann meine Service Endpoints verändern und meine DID bleibt aber gleich. Das heißt, wenn wir über so ein Netzwerk in Kontakt stehen, das auf DIDs aufgebaut ist, dann ist das eine permanente, dauerhafte Verbindung. Das heißt, auch wenn ich beispielsweise die Adresse hier von meinem Mastodon-Server verändere, weil ich jetzt von einer Mastodon-Instanz auf die andere übersiedle oder weil sich mein Domainname ändert oder wie auch immer, kann ich das hier ändern und die DID bleibt aber gleich. Also das heißt, das ermöglicht auch dauerhafte Verbindungen. Im Gegensatz zu Domainnamen, ja, weil wie gesagt, ein Domainname kann mir auch wieder weggenommen werden. Und das ist eben eine Innovation, die in dieser Internet Identity Community in den letzten Jahren entstanden ist, wo es relativ viele Startups, Unternehmen gibt, die darauf aufbauen. Also es gibt sowohl Startups, die jetzt im Bereich Identity speziell unterwegs sind. Ich weiß nicht, UPort oder YOLOCOM oder Sovereign, wer hat diese Dinge schon mal gehört vielleicht? Das sind Startups, die an neuartigen Anwendungen und Diensten arbeiten, um eben Identität selber kontrollieren zu können. Um vielleicht noch ein bisschen ein anschaulicheres Beispiel zu bringen, ein Beispiel, das ich auch öfters sage, ist, wenn ich zu Amazon gehe, ja, also das ist Amazon und das bin ich und ich möchte jetzt ethischen Eigenschaften von Amazon sind auch wieder ein anderes Thema, aber mal angenommen, ich möchte jetzt bei Amazon etwas bestellen und ich fülle dort meinen Warenkorb an und ich möchte ein paar Bücher jetzt bekommen und dann möchte ich auschecken, dann möchte ich das jetzt bestellen, was ich mir da ausgesucht habe. Wie funktioniert das heute? Na, heute hat Amazon eine, eine Datenbank, und in der Datenbank sind so ganz viele Einträge drin von allen Usern und Kunden. Und wenn ich dann auschecken möchte und das bestellen möchte, dann logge ich mich da ein mit Username und Passwort. Username und Passwort ist eben hier in der Amazon-Datenbank gespeichert. Dann habe ich dort mein Profil, da sind alle meine Einträge, Name, Adresse und so weiter. Und dann logge ich mich da ein und Amazon hat meine Daten hier. In der Welt der Self-Sovereign Identity, und genau daran arbeiten eben einige Startups und auch größere Firmen, wäre das so, dass ich selber eine Art von Datenspeicher habe. Und wenn ich jetzt zu Amazon gehe, dann habe ich dort, also in einer utopischen zukünftigen Welt, aber die vielleicht gar nicht unendlich weit weg ist, wäre das dann so, dass ich eben nicht bei Amazon einen Username und Passwort habe und dort ein Profil in einer Datenbank, sondern dass die mir dann eine Anfrage an meine Daten schicken. Und ich kann das dann freigeben oder nicht. Also Amazon schickt mir eine Anfrage, ich möchte gerne auf ihre Adresse oder wie auch immer zugreifen. Möchten Sie das erlauben oder nicht? Hat für mich natürlich jede Menge Vorteile. Ich kann bestimmen, wer was von mir bekommt. Ich kann jederzeit die Geschichte sehen, Transaktionsgeschichte, wer wann auf meine Daten zugegriffen hat. Hat auch den Vorteil, ich muss nur meine Daten nur einmal verwalten. Also wenn es dann viele andere Unternehmen gibt, die auch darauf zugreifen, brauche ich nicht überall einen neuen Username und Passwort. Und hier ist eben der Identifier, also anstatt dass ich dann einen Usernamen habe bei Amazon und bei all diesen anderen Unternehmen im Internet, die Basis meiner Identität sind dann eben nicht hunderte Usernamen, die ich überall habe, sondern ist dann eine DID. Und diese DID ist eben dann meistens, in einer Blockchain registriert. Und die DID hat in diesem DID-Document, das wir vorher gesehen haben, hat so einen Eintrag, einen Service-Endpoint, der technisch hierher zeigt. Und diese DID, mit der identifiziere ich mich dann. Also ich gehe zu Amazon oder zu diesen anderen Unternehmen, und anstatt der Username, Passwort einzutippen, gebe ich dort eben meine DID, stelle ich zur Verfügung. Dadurch können mich diese Unternehmen oder andere Dienste im Internet kontaktieren und mit meinen Daten, mit meiner Identität interagieren. Das klingt super utopisch, aber gibt es einen eigenen Begriff auch für diese Architektur, VRM, Vendor Relationship Management, also das Gegenteil von Customer Relationship Management. Ich verwalte Beziehungen zu Unternehmen, anstatt das Unternehmen ihre Beziehungen zu den Kunden verwalten. Also das klingt utopisch, hat aber auch theoretisch Vorteile für Unternehmen, weil erstens aus rechtlicher Sicht Compliance, Datenschutzgrundverordnung Compliance wär sowas nützlich, weil Zugriff auf meine Daten eben immer nur mit meiner Zustimmung passiert. Zweitens aber, viele Unternehmen haben große Probleme und große Kosten damit, persönliche Daten von Kunden aktuell zu halten. Also ich habe letztes Jahr mit der ÖBB ein ganz kurzes Proof of Concept gemacht mit diesen Technologien. Da haben wir so den ÖBB, die ÖBB Ticket Shop App haben wir umgebaut, sodass ich dort ein Ticket kaufen kann bei der ÖBB, aber eben nicht ein ÖBB Username und Passwort und Profil brauche, sondern mich mit DID und mit dieser Self-Sovereign Identity kann ich mich dann einloggen, ein Ticket kaufen und meine Daten ÖBB zur Verfügung zu stellen. Und die haben gesagt, das kann eigentlich ganz nützlich sein, weil wir haben in unseren Datenbanken ungefähr 2 Millionen User, aber wir haben da so 3, 4, 5 verschiedene Datenbanken und wir glauben, in Wirklichkeit haben wir nur 500.000 User und die anderen sind irgendwie doppelt und wir wissen das aber nicht einmal genau. Das heißt, theoretisch mit so einem System könnte auch Vorteile haben für Unternehmen, weil sie nämlich immer auch aktuelle Daten bekommen können, weil dadurch, dass ich meine Daten in meiner Self-Sovereign Identity in einem Ort selber verwalte, klassisches Beispiel ist dann Change of Address etwa, also meine Adresse ändert sich, ich übersiedle von einem Ort an den anderen, habe eine neue Adresse, hier muss ich die nur einmal ändern und Unternehmen bei denen ich Kunde bin, könnten automatisch benachrichtigt werden und hätte die dadurch auch theoretisch Vorteile für Unternehmen. Und inzwischen gibt es Blogposts von Microsoft und IBM und noch vielen anderen, die eben mit dieser DID-Technologie experimentieren gibt es teilweise große Ankündigungen, also so hinter vorgehaltener Hand bei dem Internet Identity Workshop. Beispielsweise diese Woche habe ich in Kalifornien einiges gehört. Das sagt ein Microsoft-Mensch, sagt irgendwie, sie wollen das jetzt in LinkedIn einbauen. Also dass die Daten, die auf LinkedIn von mir verfügbar sind, dass die eben nicht in der LinkedIn-Datenbank gespeichert sind, sondern dass ich mir die zurückholen kann und die eben mit solchen DIDs verknüpft werden, die mir selber gehören und eben nicht mit meinem LinkedIn-Username verknüpft werden. Und da gibt es weltweit derzeit einige Dutzend Proof of Concepts mit Banken, mit öffentlichen Institutionen, Regierungen, die das ausprobieren. Also standardisiert wird das wahrscheinlich jetzt im Jahr 2019. Da wird jetzt, im World Wide Web Konsortium wird eine Arbeitsgruppe jetzt gegründet, die hat den Auftrag, im Jahr 2019 einen fertigen Standard zu entwickeln für diese grundlegende DID-Technologie. Das ist so ein bisschen das Ökosystem, ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber so die verschiedenen Bausteine und die verschiedenen Standardisierungsgremien, die da beteiligt sind. Und dann hat man wahrscheinlich einen neuen Webstandard für diese DIDs, genauso wie URLs und URIs und DNS und HTTP und HTML und alle diese grundlegenden Standards, einfach Bausteine im Internet sind. Ich frage vielleicht nochmal, ob es jetzt irgendwelche Fragen gibt. Wieder?
Wie viele Sitzungen
noch? Sitzungen? Was für Sitzungen? Ach so. Ja, wie viele Sitzungen wird es noch geben, bis das fertig ist, wenn man bedenkt, dass man eben schon seit fast 15 Jahren beim Internet Identity Workshop daran arbeitet. Naja, gute Frage, den Internet Identity Workshop gibt es seit fast 15 Jahren. Diese Idee von den DIDs gibt es jetzt seit ungefähr 2 bis 3 Jahren. Das heißt, das ist noch ein bisschen neuer und da beginnt jetzt erst die Standardisierung. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die hat jede Woche einen Call. Also jede Woche wird daran gearbeitet, wird daran gebastelt, die Spezifikation geschrieben, der Code dafür entwickelt. Das ist jede Woche und wie lange das noch dauern wird, weiß ich nicht. Es gibt aber bei dem Internet Identity Workshop gibt es auch immer Leute, die sagen, wir werden nie fertig werden. Warum? Weil sich das Konzept von Identität und was da wichtig ist und die gesellschaftlichen und politischen Normen ja auch immer verändern und das hängt immer mit der Technologie zusammen. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine super Technologie baue, die perfekte Privatsphäre und Souveränität und so weiter bietet, in ein paar Jahren ist einfach vielleicht wieder der Zeitgeist und die Philosophie, die man möchte, anders. Da muss man wieder von vorne anfangen und neue Technologie entwickeln. Entschuldigung.
Ja, danke für die Einblicke einmal, das ist sehr spannend. Haben Sie Antworten dort zum Beschützen des Private Keys, weil es muss dann ja jeder Benutzer nicht mehr nur einfach ein Passwort haben, auf das er aufpassen muss, sondern einen ganzen Private Key, das ist deutlich komplizierter.
Genau, also der Ursprungsakt sozusagen, durch den ich die DID erstelle, passiert eben bei mir selber mit irgendeiner Art von Gerät oder App. Also angenommen, auf meiner App erzeuge ich meinen Private Key. So, bin gleich wieder. Ich erzeuge meinen Private Key selber auf meinem Gerät. Die DID wird dann da registriert auf der Blockchain. Und genau, also der Key, wenn der weg ist, dann ist auch meine DID weg, dann prinzipiell einmal vom grundlegenden Ausgang. Also so ähnlich wie ich auf meine Bitcoin-Keys aufpassen muss, wenn die weg sind, dann sind auch meine Bitcoins weg. Das ist da genauso, das liegt natürlich in der Natur der Sache. Souveränität beinhaltet immer auch höhere Verantwortung, weil wenn ich eben nicht von Facebook abhängig sein muss, dann kann mir Facebook auch nicht bei der Passwortwiederherstellung helfen, wenn es das da eben nicht gibt. Also prinzipiell ist es so, so, wenn ich den Schlüssel verliere, dann ist auch meine Identität weg. Es gibt allerdings, das ist die Basis, die Ausgangssituation, es gibt allerdings Möglichkeiten, Protokolle, die man drum herum bauen kann, um da doch ein Backup zu machen. Also das Einfachste wäre, ich könnte den Schlüssel selber sichern irgendwo, entweder auf einem USB-Stick oder ich kann ihn ausdrucken als QR-Code oder ich kann ihn irgendwie in Kupfer eingravieren lassen. Da gibt es ja vor allem aus der Bitcoin- und Kryptowährung-Szene, da gibt's ja einige Ideen, wie man einen Schlüssel einfach sichern kann. Aber es gibt auch so Ideen wie Wiederherstellungsschlüssel. Also ich könnte einen Backup-Schlüssel erstellen und in drei Teile aufteilen und irgendwie diesen Backup-Schlüssel die eine Hälfte einem Freund geben und die andere Hälfte dem anderen Freund, und mit diesen Schlüsseln zusammen könnte ich die ID auch wieder herstellen. Das heißt, wenn ich mein Telefon versehentlich in der Toilette versenke, dann muss ich halt meine zwei oder drei Freunde anrufen und ihnen sagen, bitte, ich möchte meinen Schlüssel wieder herstellen und dann bekomme ich das wieder. Da gibt es verschiedene Ideen. Da findet auch einiges an Arbeit statt. Das läuft unter dem Namen DKMS, Decentralized Key Management Service. Aber ist eine große Frage und steht noch am Anfang. Und überhaupt die Usability und so, das ist nicht gelöst im Moment.
Ich habe noch zwei Fragen, wenn das okay ist. Welche Unternehmen von den größeren unterstützen das? Also es klang irgendwie so, als wäre Microsoft da auch mit drin. Und
ja. Welche größeren Unternehmen, war die Frage, oder?
Genau, ja.
Ja, also es gibt ein Konsortium namens Decentralized Identity Foundation, wo einige große Namen dabei sind, die daran mitarbeiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da ist dabei Microsoft, IBM, Mastercard, Cisco, noch einige, also auch Banken und wie gesagt, da finden weltweit Dutzende Proof of Concepts statt. Ich weiß zum Beispiel auch von der Barclays Bank in England, ich weiß in Kanada die Provinz British Columbia, die haben ein digitales Firmenbuch zum Beispiel gemacht. Also diese DIDs, die sind zwar in erster Linie gedacht für individuelle, persönliche Identität, aber das ganze Identitätsthema, das funktioniert genauso für Unternehmen und Dinge, und eben in Kanada haben sie eine Version von ihrem Firmenbuch gemacht, wo jedes Unternehmen dann so eine DID hat und selber die unternehmerische Identität verwalten kann, ohne dass man da jedes Jahr an die Wiener Zeitung einen Betrag zahlen muss, wo man gelistet und registriert wird, so wie das bei uns ist. Das ist von der Decentralized Identity Foundation, das ist so eine Liste von einigen, die da dabei sind.
Okay, cool. Und gibt es Konzepte, um Privatsphäre-Probleme zu lösen da drin? Weil eigentlich ist alles sehr, sehr eindeutig identifizierbar, man ist halt, hängt halt immer in diesem Public Key dran.
Ja, also die Idee ist, dass ich in dem System nicht nur eine DID habe, sondern dass ich viele DIDs auch haben kann. Weil wenn ich immer die gleiche DID verwende in all meinen Interaktionen, in all meinen Beziehungen, dann bin ich verknüpfbar, bin ich korrelierbar, sagen wir da immer. Also das klassische Beispiel ist, wenn ich irgendwie eine Verbindung habe mit meinem Arzt und dann habe ich auch eine Verbindung mit meinem Versicherungsunternehmen und die kennen mich unter der gleichen Kennzahl, unter dem gleichen Identifier, dann können die zusammenarbeiten und mich eben korrelieren. Also das ist mein Spital und das ist das Versicherungsunternehmen, und wenn ich mit denen zu tun habe und ich gebe dem meine DID und ich habe mit dem zu tun, ich gebe dem die gleiche DID, dann können die theoretisch zusammenarbeiten und Daten austauschen und wissen, dass das der gleiche ist, mit dem sie zu tun haben. Und das kann man verhindern, eben indem man mehrere DIDs hat und zwar wirklich auch radikal sagt, für jede Beziehung mit jedem anderen, Amazon, Arzt, Versicherung, Staat, wie auch immer, kann ich eine andere DID haben, um eben nicht verknüpfbar zu sein. Das nennt man auch Directed Identity oder man nennt diese DIDs dann Unidirectional Identifiers anstatt Omnidirectional Identifiers, also Identität, die auf diesen einen Kontext beschränkt ist. Das heißt, ich kann in diesem Kontext eine andere Identität auch aufbauen als in diesem Kontext. Ist bei Bitcoin ja auch ein bisschen so, da habe ich auch jedes Mal eine neue Adresse.
Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, die Idee dabei ist halt dann schon, dass man sich selber seine Infrastruktur für seine Identity baut, ne? Also dass man sein Identity Management in die eigene Hand nimmt, das heißt aber auch, man sich um diese Infrastruktur selber kümmern muss, oder?
Genau, also diese DIDs, die sind ja eigentlich nur der Identifier, das ist ja nur ein Baustein in dem Ganzen. Ich brauche dann trotzdem auch eine Möglichkeit, wie ich meine Identität verwalten kann, wo sie tatsächlich abgespeichert ist. Ich sage sicherheitshalber auch einmal noch ganz deutlich dazu, persönliche Daten werden hier nicht in einer Blockchain gespeichert und sind nicht direkt in diesem DID-Document, also in der Blockchain und in dieser DID sind nur Metadaten, um den Kontakt herstellen zu können. Aber ich brauche dann noch irgendwo einen Ort, wo meine Daten tatsächlich gespeichert sind. Und da wird zum Beispiel wieder ganz gut die Freedom Box passen, also so ein persönlicher Server, den ich bei mir zu Hause hinstellen kann. Dann sind meine persönlichen Daten nämlich da gespeichert, eben Infrastruktur auch physisch dezentralisiert, und meine DID ist dann der Identifier, die Adresse, die dahin zeigt.
Bei dem Amazon-Beispiel, welche Daten genau werden jetzt bei meinem lokalen Server gespeichert, weil da war ja ein kleiner lokaler Server, wären das jetzt nur so Sachen wie E-Mail-Adresse und Adresse oder wirklich alle Daten, die Amazon über mich speichern möchte, weil...
Also idealerweise alles, was meine digitale Identität ausmacht. Und wir haben da meistens einen sehr breiten Begriff. Also Identität ist jetzt nicht nur Name, Geburtsdatum, Adresse, Staatsbürgerschaft, was auch immer, sondern könnte auch sein meine Shopping-Vorlieben oder meine bisherigen Transaktionen oder was für Musik ich gerne habe oder alles das, was jetzt eben im Zuge des Überwachungskapitalismus, wie man das ja nennt, was jetzt über mich gesammelt wird, was eigentlich zu meiner digitalen Identität gehört, sollte ich dann selbst verwalten.
Aber das ist nicht unbedingt notwendig für das System, oder? Weil wenn jetzt zum Beispiel meine Bestellhistorie auf meinem lokalen Server ist und Amazon nur über meinem lokalen Server auf meine Bestellhistorie zugreifen kann, ich meine, wenn die da 3000 Mal am Tag eine Analyse über alle Bestellungen aller ihrer Nutzer laufen lassen, dann müssen die dann 3000 Mal auf meinen lokalen Server zugreifen, oder?
Habe ich vielleicht vergessen zu erklären, dass das System, also es bedeutet nicht, dass nicht auch andere Daten über mich speichern können, also aber bedeutet, dass Daten prinzipiell primär mal bei mir sind. Aber mit meiner Zustimmung kann ich natürlich auch zustimmen, dass das Amazon dann eine Kopie davon hat. Gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, die können dann automatisch auch synchronisiert werden oder anonymisiert werden und so weiter. Also Daten können schon auf beiden Seiten der Beziehung gespeichert und verarbeitet werden, aber vom Grundgedanken, der Ausgangspunkt sollte halt das Gegenteil von dem sein, wie es jetzt ist, dass prinzipiell einmal die Daten bei mir sind und dann natürlich schon wieder freigegeben werden können. Privatsphäre sagt man ja meistens, Privacy heißt nicht Secrecy, heißt ja nicht, dass ich alles verstecke, sondern dass ich Kontrolle habe.
Okay, danke.
Ja, bei GPG gibt es ja dieses Konzept der Signatur, um quasi einen Stempel drauf zu hauen auf einen Public Key und den zu bestätigen. Gibt es bei DID auch irgendwie ein Äquivalent dazu?
Also du meinst zum Beispiel bei Key Signing Parties, dass ich bestätige, ja. dein Schlüssel, das ist jetzt dein Schlüssel. Ja, das Äquivalent bei den DIDs dazu sind die sogenannten Verifiable Claims. Da werden wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Aber ein Verifiable Claim ist eine beliebige Aussage, die jemand über jemand anderen machen kann. Und sowohl derjenige, über den die Aussage gemacht wird, als auch derjenige, von dem das ausgeht, ist identifiziert durch eine DID. Und diese Aussage, dieses Statement ist signiert von dem, der es aussagt. Das heißt, ich könnte beispielsweise sagen, du bist ein guter Java-Programmierer, sagen wir mal, und ich kann das mit meiner DID signieren. Also ob es dann stimmt oder nicht, ob man dem dann vertraut oder nicht, ist wieder eine andere Frage, aber ich kann zumindest solche Aussagen festhalten. Ich könnte sagen, ich behaupte jetzt, diese DID gehört dem Paul Fuchsjäger oder so. Und das ist dann ein verifiable Claim, der auch anderen wieder zugänglich gemacht werden kann. Aber es ist viel breiter als das Key-Signen. Ich kann damit nämlich jede Art von irgendwie bestätigten oder vertrauenswürdigen Daten ausdrücken. Ich kann auch sagen, du bist ein, oder die Universität beispielsweise könnte sagen, du bist ein ausgebildeter Gehirnchirurg oder so. Das ist auch ein verifiable Claim. Also dadurch baut sich dann Identität, auch bestätigte Identität kann man dann dadurch aufbauen.
Gibt es noch Fragen? Okay. Weil dann sage ich mal Dankeschön.